Beste ist natürlich, wenn ihr eigene Bibel habt und Notizen machen könnt.
Vor zwei Wochen hat der Michi mit seiner Predigt über die ersten 5 Verse der Bibel unsere Predigtreihe über unsere Urgeschichte begonnen. Und in diesen 5 Versen wird der erste Tag der Erschaffung unserer Welt berichtet. Wir lesen heute den Rest des Kapitels und dabei werden wir die Tage 2 bis 6 vorgestellt bekommen. Ich lese 1. Mose Kapitel 1, die Verse 6 bis 31 aus der Schlachterübersetzung. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 2. Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 3. Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die 2 großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 4. Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 5. Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, Allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Na, soweit mal unser Text von heute. Wenn wir den ersten Teil von dem Kapitel dazu nehmen, dann wird hier mit etwa 900 Wörtern berichtet, wie aus dem Nichts ganz schön viel entstanden ist. Von der Entstehung aus dem Nichts haben wir vor 2 Wochen auch bereits von Michi gehört. Und nach dem ersten Tag gab es erstmal eine noch recht leere, eintönige Erde, aber schon mit Licht und Finsternis, also mit Tag und Nacht. Und der zweite Tag wird uns als eine Trennung von Wassern und eine Ausdehnung dazwischen beschrieben. Diese Ausdehnung bekam den Namen Himmel. Und sowohl darunter als auch darüber war Wasser. Das Wasser unterhalb, das kann man sich wahrscheinlich recht leicht vorstellen, aber mit dem Wasser überhalb wird es für uns schon etwas schwieriger. Ich persönlich glaube nicht, dass da einfach Wolken gemeint sind, so wie wir es jetzt kennen. Ich vermute hier eher recht dichte Hülle aus Wasserdampf mit einem viel stärkeren Treibhauseffekt, wie wir ihn heute so erleben. Ich weiß aber auch, dass diese Vorstellung, meine naive Vorstellung ist. Also wenn man mit Naturwissenschaftlern spricht, auch mit Gläubigen, dann würden die da wahrscheinlich dagegen sprechen, weiß ich nicht. Aber dennoch erkläre ich mir damit, wie es sein kann, dass vergleichsweise riesige Tiere damals gelebt haben, wie die Dinosaurier, und auch riesige Insekten fliegen konnten. Ich habe das am Beispiel der Libelle mal angeschaut. Libelle hat 2 Flügelpaare, ist er, ja, muss damit schlagen, um oben zu bleiben, kann in der Luft stehen und so, es ist recht energieintensiv. Und die australische Riesenlibelle, das ist die größte Libelle, die es heute noch so gibt, und die hat eine Spannweite von gut 16 cm. Ich habe da mal einen Meterstab mitgebracht, also zwischen meinen Fäusten sind jetzt 16 cm. Ja, schon ein großes Insekt. Es gibt aber versteinerte Libellen, sind libellenähnliche Insekten, muss man sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich Libellen sind. Die haben eine Spannweite von 66 bis 70 cm. Die ungenaue Angabe kommt daher, dass in den Versteinerungen, in den fossilen Funden, die Flügelspitzen leider nicht dabei sind und man muss das halt dann irgendwie rekonstruieren. Genau, und jetzt 66 cm, mal schauen, wie wir das hinbringen. Also ich decke da von 8 weg bis 74, das sind dann 66 cm, das ist dann so eine Spannweite, eine Libelle, so ein Brummer. Das finde ich schon recht heftig und für uns halt kaum vorstellbar. Also, dass so ein Insekt fliegt. In der Robotik, Drohnen kann man bauen in der Größe, die haben dann einen Elektroantrieb und können halt ein paar Minuten fliegen. Aber ein Insekt, das sich ernährt und damit lebt, es bräuchte einfach eine dichtere Atmosphäre. Gut, soviel zu der Dunstglocke über der Erde mit einer möglichen dichteren und wärmeren Atmosphäre am zweiten Tag. Am dritten Tag trennte Gott erstmals das Festland von den Meeren. Und dann brachte er ganz was Neues. Bisher hatten wir nur in Anführungszeichen, jede Menge Masse in Form von Atomen und deren Verbindungen gesehen. Wasser ist zum Beispiel so ein Molekül aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das war bisher reine Chemie, ziemlich viel Chemie zugegeben, die damals abging, aber eben nur Chemie. Und mit dem dritten Tag kam auch der Grund für die Biologie, also die Wissenschaft vom Leben und den Lebewesen auf die Erde. Gott schuf Leben. Am dritten Tag erstmal in Form von Pflanzen. Bemerkenswert ist dabei, dass Gott nicht zum Beispiel einen Baum schuf, sagen wir einen Apfelbaum, aus dem sich dann im Laufe der Zeit andere Bäume mit anderen Früchten entwickelten, sondern wir lesen, dass er Bäume schuf, von denen jeder seine Frucht bringt, nach seiner Art. Gott schuf also bereits Vielfalt und er war darin richtig gut und kreativ. Überlegt einfach mal, wie viele verschiedene und zum Teil super schöne und ausgeklügelte Pflanzenarten es gibt. Ja, stellt euch mal Blumenwiese vor oder was auch immer, Giselas Garten, kann man staunen, wie schön das Gott gemacht hat. Ja, und am vierten Tag hat Gott nochmal richtig, richtig viel Masse geschaffen in Form von ja, Atomen und Molekülen, die er geschafft hat. Gott macht nämlich die Sonne, den Mond und die Sterne. Das steht so ganz schlicht in Vers 16. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass uns allen komplett die Vorstellungskraft davon fehlt, was an diesem Tag, an diesem vierten Tag alles geschaffen wurde. Alle Sterne in unserem Universum. So wenn man irgendwo in die Berge ist, wo es wenig Licht und wenig Luftverschmutzung gibt, dann kann man schon staunen, wie viele Sterne da sind, wenn man die Milchstraße gut erkennt und so. Und ja, man kann so 3.000 bis 6.000 hier von der Erde aus erkennen, also Sterne und andere Objekte. Die ESA, unsere Europäische Weltraumbehörde, geht davon aus, dass allein in unserer Heimatgalaxie, also in der Milchstraße, zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne existieren. Nicht 100.000 oder 100 Millionen, sondern Milliarden. Ja, und unsere Sonne mit ihren 8 Planeten und ein paar Asteroiden, das ist halt einer davon, von diesen 100 bis 400 Milliarden. Und solche Galaxien wie unsere Milchstraße gibt es aber auch nicht nur eine oder zwei, sondern schätzungsweise wiederum 100 Milliarden. Jetzt weiß ich nicht, ob man das Pudel sieht, vielleicht, Ralf, machst du das Licht hier vorne mal aus. Das ist ein Bild vom Hubble-Weltraumteleskop. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das wurde vom 3. September 2003 bis 16. Januar 2004 aufgenommen. Also das Teleskop, das ist ja im Weltraum, kreist um unsere Erde, hat keine Atmosphäre, die sie irgendwie durchdringen muss zum Schauen. Und das war ein Versuch, oder eigentlich der zweite Versuch, da wurde ein besonders dunkler oder wie soll ich sagen, objektloser Fleck vom Himmel beobachtet, mit möglichst keinen Sternen im Vordergrund aus unserer Milchstraße. Und alles, was man hier sieht, das sind jetzt keine Sterne, sondern in der Regel sind das Galaxien, ferne, sehr ferne Galaxien. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Das ist so der linke Bereich, man sieht ganz links diese Spiralarm oder was auch immer Galaxie und naja, viele andere Objekte, also kleinere, flache Dinge, das sind ja dann Galaxien, die man von der Seite sieht. Und naja, jedes Objekt auf diesen Bildern, oder praktisch jedes Objekt ist eine Galaxie mit wiederum vielen Milliarden Sternen. Und die Erschaffung von dieser unglaublichen Menge und Größe und Masse von schätzungsweise über einer Trilliarde, kann ich mir nicht vorstellen, diese Zahl, 22 Nullen, eine Trilliarde von Sternen, kommentiert die Bibel mit sehr schlichten Worten. Dazu die Sterne. Das ist alles. Ein extremer Kontrast, der uns Gottes unfassbare Größe und Macht zeigt. Milliarden Galaxien mit Trilliarden Sternen, kein Problem. Das macht Gott in einem Nebensatz mit drei Worten. Ich glaube, wir können von Gott nicht groß genug denken. Mit Tag 5 kamen die Tiere auf die Erde. Erstmal die Tiere im Wasser und die Vögel. Und auch hier wieder nicht ein Tierchen, aus dem sich alles andere an Tieren entwickelte, sondern ein jedes nach seiner Art. Und hier spricht Gott in Vers 22 erstmals einen Segen, der darin bestand, dass er den Tieren Fruchtbarkeit und Vermehrung zusprach. Am sechsten Tag schuf Gott erst die Landtiere, vom kleinen Wurm bis zum großen Vieh, wieder jedes nach seiner Art. Ja, und in den Versen 26 und 27 lesen wir dann, dass Gott schließlich etwas Besonderes schuf, den Menschen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und sein Segen, den er ihnen zusprach, war auch wieder besonderer. Der Mensch sollte sich vermehren, okay, das kennen wir schon von den Tieren. Aber sie sollten sich auch die Erde untertan machen und über die Tiere herrschen. Das Wort herrschen, das ist heutzutage durchaus negativ besetzt. Gerade wenn man schaut, wie die Menschheit aktuell mit der Schöpfung umgeht, wie die Ressourcen ausgebeutet werden. Herrschen ist da einfach, das Wort kommt da nicht gut weg. Aber hier in unserem Text sagt der Auftrag, über die Tiere zu herrschen und sich die Erde untertan zu machen, aber eigentlich was anderes. Es ist einfach die außergewöhnliche Stellung des Menschen. Wir sind in Gottes Bild erschaffen und haben somit eine höhere Stellung als die Tiere. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem Menschenbild, das allgemein vorherrscht. Darin sind wir nur ein höher entwickeltes Tier und somit nichts Besonderes im Vergleich zum Rest der Tierwelt. Den meisten Tieren sind wir bezüglich Muskelkraft, Geschwindigkeit oder Ausbildung der Sinne wie Sehen, Hören, Riechen deutlich unterlegen. Lediglich der höhere Verstand gibt uns einen leichten Vorsprung gegenüber den Tieren. Aber das sieht Gott eben ganz anders. Er schuf uns in seinem Bild. Daraus entsteht auch sowas wie die Würde des Menschen. Weil Gott uns in seinem Bild erschuf, darum müssen wir andere Mitmenschen auch so betrachten. Und nicht bloß die, die wir mögen. Auch ein Mensch, der uns vielleicht nicht so sympathisch ist, auch der ist ein von Gott in seinem Bild geschaffener Mensch, den wir mit entsprechendem Respekt begegnen müssen. In den Versen 29 und 30 sehen wir noch, dass Gott den Menschen und den Tieren ihre Nahrung gegeben hat. Mensch und Tier sind von Gottes Gaben abhängig. Nahrung ist ein Geschenk, eine Gabe von Gott. Und wir dürfen uns immer wieder darüber freuen und dankbar dafür sein. Dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit. In Vers 26 sehen wir den ersten klaren Hinweis darauf, dass Gott mehr ist als eine Person. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Wenn Gisela und ich mit den Teens im Teenkreis über die Dreieinigkeit sprechen, dann ist dieser Vers einer von vielen, der darauf hindeutet. Man kann überlegen, was uns bedeutet. Meint er damit vielleicht die Engel, die da ja schon geschaffen waren? Aber ich denke, das passt nicht. Also nicht die Engel haben geschaffen, sondern Gott. Gott ist der Schöpfer. Er schuf nicht durch Engel, sondern durch sein Wort. Wir lesen immer, und Gott sprach. Und sein Wort, ja, viele wissen es, aber wer mehr darüber wissen möchte, sollte unbedingt im Johannesevangelium mal die ersten 11 Verse lesen und darüber nachdenken. So, jetzt haben wir die Tage 2 bis 6 der Schöpfung unserer Welt betrachtet. Ich gebe zu, das war jetzt recht knapp. Es ging natürlich viel ausführlicher, aber ich möchte nur über ein paar Fragen dazu mit euch nachdenken, die sie mir da einfach aufgedrängt haben. Die erste Frage ist, kann ich sowas denn überhaupt noch glauben? Heutzutage, wo wir viel wissen, die Wissenschaft sagt ein ganz anderes Bild und diese Verse, die wirken schon sehr fantastisch. Vielleicht stehen sie einfach als Erklärung für frühere, noch nicht aufgeklärte Menschen in der Bibel. Dazu möchte ich euch eine Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen. Nämlich Matthäus 19, den Vers 4. Hier antwortete Jesus den Pharisäern, die ihn mit einer Frage zur Scheidung versuchen wollten, mit den Worten: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Also Jesus selbst zitiert hier den 6. Schöpfungstag, konkret den Vers 27. Für ihn ist es keine Frage, ob Gott die Welt in 6 Tagen so schuf, wie wir es im heutigen Text lesen konnten. Und Ja, wenn Jesus dem Bericht glauben kann, dann dürfen wir seinem Beispiel ruhig folgen. Die zweite Frage, die da noch irgendwo dazugehört, lautet etwa so: Ist es denn schlimm, wenn ich die 6-Tage-Schöpfung ablehne? Also, ja, berechtigte Frage, ist das wirklich was Schlimmes? Was macht das schon? Hauptsache ist doch, ich glaube an den Herrn Jesus und dass er für meine Schuld gestorben ist, damit ich ewig leben kann, oder? Ich habe es vorher gerade erwähnt, dass Jesus selbst den Schöpfungsbericht zitiert und als wahr voraussetzt. Wenn wir nun hergehen und die Aussagen Jesu mit unserem eigenen Wahrheitsempfinden oder mit unserer Vorstellungskraft filtern, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Welchen Aussagen der Bibel oder zumindest Aussagen von Jesus vertrauen wir und welchen nicht? Wo ist dann die Grenze, an der wir festmachen, welche Worte Jesu wahr sind und wo er sich vielleicht geirrt hat oder ja, irgendwas zitiert hat, wo er genau gewusst hat, das stimmt so nicht? Da möchte ich euch Johannes 5, die Verse 46 und 47 vorlesen. Jesus gab den Juden, die mit ihm unzufrieden waren, eine recht lange Antwort. Und diese Antwort schließt dann mit diesen 2 Versen. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Jesus erwähnt hier jetzt keine konkrete Stelle, aber man kann jetzt über Johannes 1 wieder, die Verse 1 bis 3, durchaus Jesus selbst als das Wort mit dem Schöpfungsbericht in Verbindung bringen. Wer den biblischen Schöpfer Gott und den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel ablehnt, der sägt sozusagen an dem Ast, auf dem sein Vertrauen zu Jesus sitzt. Denn Jesus selbst sagt hier, Glauben der Aussagen von Mose und den Worten Jesu zu glauben, gehört zusammen. Es geht nicht das eine ohne das andere. Dritte Frage, wozu ist diese Schöpfung in der Bibel so genau beschrieben? Beziehungsweise was sollen oder können wir mit dieser durchaus vielfältigen und wunderbaren Schöpfung anfangen? Sie müsste nicht so schön und abwechslungsreich sein. Ich glaube, eine Erde mit grünem Kraut, einfach nur grün, sagen wir Kartoffeln, und ja, wir Menschen einigermaßen alle gleich, nicht verschiedene Augenfarben, nicht verschiedene Haarfarben, keine verschiedenen Figuren, ernähren uns von Kartoffeln und trinken vielleicht Süßwasser, oder nee, die Kartoffeln, die haben genug Wasser in sich, das wird ja auch funktionieren. Der Himmel ist grau, Erde grün, Photosynthese ist da. Aber so ist es halt nicht. Also wir haben hier keine minimalistische Schöpfung, wo man alles Nicht-Notwendige streicht, sondern wir haben eine unglaubliche Schönheit und Vielfalt. Ja, und der Grund dafür, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten. Die naheliegendste ist wahrscheinlich, wir dürfen staunen über Gott. Ich habe vorhin die Aufnahme von dem Hubble-Weltraumteleskop gesehen, aber man muss gar nicht so weit wegschauen. Wenn wir uns die Vielfalt und die Schönheit der Schöpfung hier anschauen, dann können wir über so vieles staunen und uns an Gottes Kreativität freuen. Dabei darf man natürlich auch ein bisschen kritisch sein. Das Bild ist etwa 20 Jahre alt. Die Simone steht hier in einem Feld mit Mohnblumen und ja, sie wirkt ein bisschen skeptisch. Die Blumen sind im Vergleich zu ihr ja ganz schön groß. Aber sie mag sich das dann doch genauer anschauen. Und es ist gut, wenn wir Gottes Schöpfung genau betrachten. Da gibt es so viel zu staunen. Und wir bekommen einen Blick für Gottes Liebe zu Schönheit und Vielfalt. Meine Kinder sind ja schon groß. Leider muss ich an der Stelle sagen. Wenn ihr noch kleinere Kinder habt oder Enkel, wenn es etwas in der Natur zu entdecken gibt, das Schönes oder Tolles, wo sie sich darüber freuen, dann sagt sie ihnen ruhig, wer das geschaffen hat. Man kann sagen, ja, Gott hat das gemacht. Und das darf uns ruhig immer wieder hören. Ich fürchte, dass ich das meine Kinder zu wenig gesagt habe. Ihr dürft es besser machen als ich. Ein weiterer Punkt, den ich im Schöpfungsbericht sehe. Ich darf wissen, in welcher Welt ich lebe. Es ist jetzt keine zufällig urgeknallte Welt oder sowas, sondern eine von Gott bewusst geschaffene. In seiner großen Liebe und Weisheit hat er alles geschaffen und hat es selbst als sehr gut beurteilt. In dieser, seiner Schöpfung, habe ich als Mensch eine besondere Stellung, Verantwortung und Würde. Und diese gilt es wahrzunehmen und andere Menschen gegenüber auch zu zeigen. Auch wenn wir als einzelner Mensch vielleicht schwach sind und uns fragen, was wir schon ausrichten können, vergessen wir doch nicht, unser Auftraggeber und Herr ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dazu die Sterne. Als drittes gibt mir das Kapitel einfach als Sicherheit. Wenn ich überlege, wir werden danach zusammen beten, wen verehren wir da in der Anbetung? Wenn wir Bitten haben, wen bitten wir um Hilfe? Wem vertrauen wir? Es ist immer der gleiche Gott, der alles geschaffen hat. Wenn ich mich mit irgendeinem Thema an den Gott der Bibel wende, dann bin ich damit nie verkehrt. Er ist der Experte, wenn es um Fragen des Lebens geht. Er ist unendlich stark und weise. Der darf wissen, dass er mich lieb hat und sich um mich kümmert. Ich habe euch kürzlich aus Kolosser 1 ein paar Verse vorgelesen. Das mache ich jetzt nicht nochmal, um mich nicht zu wiederholen. Aber dort sehen wir besonders Jesus Christus als Schöpfer und als Ziel der Schöpfung. Wir können auch von Jesus nicht zu groß denken. Ich weiß, dass ich in ihm einen wunderbaren Herrn habe, bei dem ich sicher bin. Wer es selbst nachlesen mag, Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Als vierten Punkt, wofür die Schöpfung noch da ist, füllen wir noch Römer 1 ein. Darin tadelt Paulus ab Vers 18 den Unglauben der Menschen. Sie glauben nicht an Gott, obwohl sie es eigentlich müssten. Ich lese euch die Verse 20 und 25 vor. Sein, also Gottes, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und dann Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Also die Schöpfung und auch der Erhalt der Schöpfung ist dafür da, dass alle Menschen darüber nachdenken und so das Wesen Gottes erkennen können. Wenn ein Mensch erkennt, dass es einen Schöpfer gibt, der alles gemacht hat, dann macht er sich hoffentlich auf den Weg, um mehr über ihn zu erfahren. So, das war jetzt mal, was mir zum Schöpfungsbericht wichtig wurde. Ich möchte an der Stelle das heute Gesagte kurz mal zusammenfassen. Wir haben die Schöpfungstage 2 bis 6 betrachtet und konnten feststellen, dass Gott unfassbar groß ist. Er liebt Vielfalt und Schönheit. Ich habe euch gezeigt, dass Jesus selbst und auch Paulus über diese Schöpfung als Selbstverständlichkeit reden. Also dürfen auch wir diesen Worten aus 1. Mose 1 glauben und ihnen vertrauen. Ich habe auch die Frage gestellt, welche Konsequenzen für einen Christen das Ablehnen des Schöpfungsberichts hätte. Ja, letztlich würde man dem Ast sägen, auf dem das Vertrauen zu Jesus sitzt. Und zuletzt haben wir uns angeschaut, wofür die Schöpfung bzw. der Schöpfungsbericht da ist. Im Wesentlichen, um über Gott zu staunen, um zu wissen, dass ich in einer gewollten Welt lebe, um mir Sicherheit in Bezug auf Gott zu geben und schließlich, damit alle Menschen Gottes Wesen erkennen können. Gerade der letzte Punkt, der ist absolut wichtig, ja, und unter Umständen lebensentscheidend. An der Schöpfung kann jeder Gottes Wesen erkennen und für Unglauben, zum Beispiel aus Unwissenheit, gibt es keine Entschuldigung. Ich möchte euch abschließend dazu noch einen Vers aus 2. Korinther vorlesen. 2. Korinther 5, den Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das möchte ich an dieser Stelle auch tun. Wenn du, ich kenne euch ja nicht alle, wenn du Jesus Christus noch nicht als genialen Schöpfer und liebevollen Herrn kennst, dann schwebst du in Lebensgefahr. Und ich möchte dich hier stellvertretend für Christus bitten, lass dich mit Gott versöhnen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, nach dem Gottesdienst werden Walter und Kathi hier vorne zur Verfügung stehen zum Gebet, aber sie können dir dabei sicher auch weiterhelfen. Amen.